Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Saalgeflüster.
In diesem Podcast geht es um den Alltag im Krankenhaus, Geschichten aus dem OP und das Leben von zwei operationstechnischen Assistentinnen.
So, und damit herzlich willkommen zur vierten Folge. Ich wollte mich direkt mal bei euch entschuldigen, dass diese Podcast-Folge nicht rechtzeitig online gegangen ist. Grund dafür ist, dass Katrin jetzt länger im Urlaub war und heute wollten wir zusammen aufnehmen, aber leider ist Katrin krank und deswegen hört ihr heute nur mich. Ich hoffe, ihr seid nicht so enttäuscht. Ich habe ein paar coole Fragen mitgebracht und zwar habe ich gestern in meiner Instagram-Story mal gefragt, ja, was ihr gerne so wissen möchtet und habe die Fragen rausgenommen, die mir am besten gefallen haben und die häufiger gestellt wurden. Und ihr könnt euch auch auf etwas freuen, weil ich habe Storytimes mitgebracht und mache selber auch ein paar Ausflüge in meine Vergangenheit. Ich habe lange nicht mehr über diese Momente nachgedacht, aber ja, die sind wirklich passiert und wir fangen direkt an. Und zwar wurde ich gefragt, wie ich mit Lästereien, Mobbing und Stress mit Kollegen umgehe. Dieses Thema hatten wir schon mal gemeinsam auch angerissen. Aber ich erzähle euch jetzt von drei Erfahrungen, die mir in meiner Berufsbahn so wirklich im Kopf geblieben sind. Und zwar reisen wir für die erste Storytime zurück in meine Ausbildung, ins zweite Lehrjahr. Da war ich in der Orthotrauma und wurde angelernt von einer Person, die eigentlich weniger in dieser Abteilung arbeitet. Auf jeden Fall stand ich da am Tisch und wenn man lernt, neue Operationen zu instrumentieren, dann steht normalerweise eine Praxisanleiterin oder jemand, der dich halt anlernen kann, mit dabei, falls etwas passieren sollte und um dir halt Sachen auch zu erklären. Wie gesagt, ich stand am Tisch und meine Praxisanleiterin stand so gegenüber von mir und ich habe es nicht geschafft, bei der Bohrmaschine einen Aufsatz zu wechseln. Das lag aber nicht daran, dass ich zu dumm war, sondern weil die Mechanik geklemmt hat und ich einfach den Aufsatz nicht rein und raus bekommen habe. Und ich habe da ein bisschen zu lange gebraucht, ne? Der Operateur hat gewartet, hat dann auch nochmal gefragt, so ja, wo bleibt die Bohrmaschine? Und ich habe auch eine Antwort gegeben. Ich war so, ja, ich bin dabei. Und das kann einem immer passieren. Das passiert mir manchmal auch jetzt noch als ausgelernte Person. Manchmal klemmen Instrumente. Aber meine PA hat das, glaube ich, irgendwie so gesehen, dass ich gerade nicht fähig bin, ja, mit dieser Situation umzugehen und hat mir diese Bohrmaschine einfach aus der Hand gerissen und wollte dann den Tisch übernehmen. Und ich war erstmal total perplex und habe das aber auch irgendwie gar nicht eingesehen. Also ich habe mich total gefreut, diesen Eingriff zu machen und habe die Bohrmaschine dann zurückgerissen. Das kam gar nicht gut an. Naja, auf jeden Fall hat sie dann, während ich die Operation zu Ende gebracht habe, schon so mit unserem Springer irgendwie Augenkontakt gehalten und so komische Blicke ausgetauscht. Und nachdem die OP fertig war und wir nur noch Verband machen mussten, hat sie sich einfach ihren Kittel ausgezogen, ist gegangen. Und kurz danach waren wir ja auch fertig. Ich bin dann eben auch auf dem Flur und habe dann gehört, dass sie im Büro reden. Also sie und die Leitung. Und ich habe erstmal so zugehört, ein bisschen gelauscht und ja, einfach schlecht über mich gesprochen. Dann bin ich rein und meinte so, redet ihr gerade über mich? Und also das war ihr, glaube ich, auch sehr unangenehm. Dann wurde ich von der Leitung mit reingeholt und dann hatten wir ein kurzes Dreiergespräch, sind aber nicht auf einen Nenner gekommen. Also sie fand es einfach unverschämt, dass ich ihr die Bohrmaschine aus der Hand gerissen habe. Das hat sie bei mir davor auch schon gemacht. Also ich habe einfach nur das gemacht, was sie bei mir gemacht hat. Und meinte dann so, ja, also von ihr muss ich mir gar nichts mehr angucken, sie wird mich nie wieder anlernen. Finde ich erstens schwierig, weil wenn man für gewisse Fachbereiche verantwortlich ist, sie war zwar nicht für Orthotrauma verantwortlich, aber generell bei einem Fachbereich für Auszubildende, dann ist das natürlich schwierig, vor allem, weil ich da auch meine Prüfung abgehalten habe. Und ja, so geht man halt auch einfach nicht mit Menschen um. Sie ist erwachsen. Erstens hätte sie mich direkt danach ansprechen können und mir einfach sagen können, so hey, fand ich nicht gut. Ich bin immer noch die ausgelernte Person, du hast auf mich zu hören, so. Und dann hätte ich aber auch gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass du mit mir redest und nicht einfach mir irgendwas aus der Hand nimmst während einer OP. Und auf Leitungsebene war die Ansage halt einfach, dass ich sie meiden soll und dass es der Leitung auch leid tut. Diese Person scheint schwierig zu sein. Es gab schon häufiger mal so Vorfälle und es sei wohl auch bekannt, dass wenn Dinge nicht nach ihrer Nase laufen, ja, sie halt nicht begeistert davon ist. Aber sie arbeitet hier schon super lange und ist halt ausgelernt und ich muss irgendwie mit ihr klarkommen. Und in dem Moment wurde mir halt auch so bewusst, dass man als Auszubildende da einfach wirklich dann die Arschkarte gezogen hat. Es gibt kein anderes Wort dafür. Man muss in der Ausbildung sich einfach wirklich versuchen, mit allen Menschen gut zu stellen. Und wenn du einen Charakter hast, der vielleicht auch manchmal ein bisschen vorlaut ist, dann hast du damit Probleme. Also ich habe das, glaube ich, irgendwann auch gelernt, mich da so ein bisschen zurückzunehmen, weil ich glaube schon, dass ich im Privaten einen sehr lauten Charakter habe und auch gerne meine Meinung äußere und etwas sage, wenn mir etwas nicht gefällt. Aber in der Ausbildungszeit muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zweite Storytime, Leute, und das ist auch so wild. Ich hatte meine Arbeitskollegin, da war ich schon ausgelernt, die einfach nie mit mir geredet hat. Also ich habe die morgens manchmal so gegrüßt, einfach so, hallo, guten Morgen. Die ist einfach an mir vorbeigelaufen. Glaubt ihr das? Also die war sich sogar zu schade für einen guten Morgen. Und ab dem Moment wusste ich dann auch so, okay, das wird nichts mehr mit uns. Also irgendwas ist da. Ich weiß auch nicht was. Wir hatten nie eine Situation, wo ich sage, okay, wir haben uns gestritten oder wir sind aneinander geraten. Da war nie irgendwas. Sie hat einfach nie mit mir geredet. Naja, auf jeden Fall. Am besagten Tag war ich im Frühdienst und sie im Spätdienst. Wir hatten gerade einen Patientenwechsel bei uns im Saal und mein Kompagnon ist nach der OP, für die er sich gewaschen hatte, auf Toilette gegangen. Und da hat er wahrscheinlich die besagte Person getroffen und mit ihr ausgemacht, dass sie jetzt zu uns kommt, zur Pausenauslöse. Für mich war es so, ich war gerade in den Vorbereitungen und sie kam einfach gewaschen, also sie hat eine chirurgische Händedesinfektion gemacht und kam gewaschen in den OP-Saal und hat sich einfach auf den Stuhl gesetzt, ohne etwas zu sagen. Und ich bin nicht dumm, ich habe sie dann ja auch gefragt, so hey, bist du Spätdienst, machst du hier Pausenauslöse? Also es war mir natürlich klar und sie dann so, ja, sieht man ja wohl. Und da dachte ich mir auch schon wieder so, Alter, erstens mit was für einer Laune kommst du hier bitte rein, ja? Und kannst du bitte vorher mit mir sprechen? Also normalerweise in unserem Job ist es so, dass wir miteinander reden, dass wir auch fragen, hey, willst du dich waschen für die Operation? Oder soll ich mich waschen? Brauchst du noch Hilfe bei den Vorbereitungen? Man kommuniziert. Da kam nichts. Und ich habe mich darüber sehr geärgert, aber ich dachte mir so, weißt du was, ich habe gar keine Lust, jetzt auf dein Energy-Level runterzugehen. Ich habe das dann da irgendwie mit ihr so gemacht und war auch froh, als ich dann endlich in die Pause gehen konnte. Aber da dachte ich mir echt wieder so, wie kann es sein, dass du deine Laune auf der Arbeit so krass auslebst? Da war ich wirklich einmal kurz auch ein bisschen schockiert. Und meine letzte Storytime, die dritte, da war ich zur Pausenauslöse in einem Saal. Ich hatte mit den Vorbereitungen also nichts zu tun und ich war mit einer Person, die sich gerne darüber beschwert, wenn Material verschwendet wird, weil wir im Krankenhaus ja auch immer darauf achten, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Anscheinend wurden für die Operationen, die wir da an dem Tag gemacht haben, zu viele Nähte aufgemacht und dann ging's los. Sie hat angefangen, sich zu beschweren und ich sag's euch, die hat locker sich 10 Minuten darüber aufgeregt, dass jetzt zu viele Nähte auf sind. Also so eine Verschwendung von ungefähr 7 Euro insgesamt. Und ich verstehe das, ja, ist ärgerlich, aber man kann irgendwann auch über den Vibe hinwegkommen. Aber nein. Und irgendwann hat es mich so aufgeregt, weil das ist auch meine Arbeit, das ist meine Zeit. Ich möchte nicht, dass sich jemand die ganze Zeit beschwert. Vor allem kann man an der Situation ja nichts mehr ändern. Und dann meinte ich so, komm, ist doch jetzt auch gut. Und das hat ihr auch nicht gefallen. Es hat ihr nicht gefallen. Sie hat dann angefangen, mit mir eine Diskussion darüber zu führen. Da meinte ich so, ja, das ist nun mal der Standard, wurde aufgerissen, ist blöd gelaufen, aber ist jetzt halt so. Und dann ist sie durchgedreht. Sie so, also entschuldige mal bitte, aber von Auszubildenden lasse ich mir ja mal gar nichts sagen. Ich arbeite hier schon sehr viel länger als du. Ja, und in dem Moment war ich auch schon raus, weil erstens, ich bin keine Auszubildende mehr. Und zweitens mag ich das auch nicht, dass man Auszubildenden immer alles abspricht. Die können auch eine Meinung haben und vielleicht haben die auch mal gute Ideen oder sehen Sachen einfach mit einem anderen Blickwinkel. Und gerade wenn die schon im zweiten oder dritten Lehrjahr sind, wissen die ja auch schon ein bisschen was. Naja, auf jeden Fall stand ich dann da mit ihr im OP-Saal. Das hat natürlich auch das ganze Team mitbekommen. Und nennen wir sie jetzt einfach mal Lieselotte. Ich habe dann so gesagt, weißt du was, Lieselotte? Also erstens, ich bin keine Auszubildende mehr und zweitens kannst du so mit mir nicht sprechen und drittens möchte ich mir einfach nur dein Gejaule nicht die ganze Zeit anhören. Die Nähte sind auf, du kannst nichts mehr daran ändern, wir können uns jetzt noch 30 Tage darüber beschweren oder wir lassen es einfach dabei bleiben. Ja, danach kam dann noch so ein bisschen so, ja, ich meine ja nur, lalala, wirtschaftlich arbeiten, aber die Sache war dann auch gegessen und ein paar Tage später hat sie sich bei mir auch entschuldigt. Für mich war das Thema dann auch abgeschlossen. Ich finde generell, also man kann sich natürlich immer mit Kollegen auch so ein bisschen beefen oder halt eine Auseinandersetzung haben. Ich finde es immer toll, wenn Leute direkt auf dich zugehen, wenn sie eine Meinung über dich haben oder wenn sie ein offenes Thema mit dir haben und das dann in einem direkten Gespräch klären, auch wenn das vielleicht nicht immer friedlich verläuft. Und gerade wenn solche Sachen passiert sind, finde ich es auch immer sehr stark, wenn die Person danach zu dir kommt und sich bei dir entschuldigt. Mein Appell an euch, wenn ihr merkt, dass jemand über euch lästert oder wenn jemand euch mobbt, dann steht für euch ein. Wenn ihr das Gefühl habt, das überschreitet gerade eine Grenze und ihr fühlt euch nicht gut damit, dann macht euren Mund auf, denn es wird kein anderer seinen Mund für euch aufmachen. Ihr müsst lernen, für euch einzustehen. Ihr müsst lernen, eure Meinung zu äußern und gerade wenn ihr im Recht seid. Ich finde, bei so Lästereien, die kriegt man ja manchmal auch mit, auch wenn sie hinterm Rücken passieren. Weiß ich nicht, ob man da immer drauf eingehen muss. Ich glaube, manchmal ja, kann man es einfach mitnehmen und dann weiß man, wo man bei der Person ungefähr steht. Aber ich glaube nicht, dass man auf jede Lästerei eingehen muss. Wirklich nur, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das trifft mich gerade voll und das überschreitet eine Grenze oder ich fühle mich gemobbt, sucht immer das Gespräch, geht am besten zuerst zu der Person und redet mit der im Zweiergespräch. Und wenn es nichts bringt und sich nichts ändert, dann geht ihr zur Leitung. So. Und im schlimmsten Fall gibt es dann auch Wege, dass man Protokolle führt, dass man Sachen auch schriftlich festhält. Und dann seid ihr abgesichert und habt einfach etwas für euch gemacht. Glaubt mir, das fühlt sich gut an, auch wenn der Schritt schwierig ist. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, nur weil wir in diesem Bereich arbeiten, heißt es nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Wir sind Menschen, wir verdienen alle den gleichen Respekt. Und das ist egal, ob ihr im PJ seid, ob ihr ein Praktikum macht, ein FSJ, in der Ausbildung seid, steht für euch ein. Ich habe das Gefühl, ich habe schon super viel geredet. Das ist irgendwie total ungewohnt, das ohne Katrin zu machen. Da kommt man gar nicht in so einen Redeflow. Und ich war am Wochenende auch auf dem Festival und habe da Ray gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das ist eine großartige Künstlerin. Auf jeden Fall habe ich mein Leben aus der Seele geschrien. Und deswegen ist meine Stimme heute vielleicht auch ein bisschen anders und auch etwas brüchiger. Aber wir gehen jetzt trotzdem direkt ins nächste Thema. Und das ist auch ein sehr privates Thema und ein Thema, das vor allem die Girls hier interessieren wird. Und zwar geht es um die Periode. Die Periode bei der Arbeit im OP. Ich hatte letzte Woche meine Periode und ich bin ja gerade in der Neurochirurgie. Da finden oft sehr lange Eingriffe statt. Und ich gehöre leider zu den Frauen, die sehr stark PMS haben. Also die Woche davor habe ich krasse Stimmungsschwankungen und bin einfach oft nicht auf der Höhe. Brauche auch ganz viel Süßkram und so, sonst bin ich schlecht gelaunt. Also manche von euch werden das wahrscheinlich auch haben und verstehen. Und ich bin auch leider so eine, die, wenn man die Periode hat, auch extreme Unterleibsschmerzen hat und ja, einfach auch regelmäßig eben auf die Toilette gehen muss. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man eben längere Operationen hat. Deswegen meine Tipps, wenn ihr mit einer Frau arbeitet, einfach morgens direkt sagen. Da muss man sich, finde ich, überhaupt nicht schämen. Wenn man mit einem Mann arbeitet, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich finde nicht, dass ich ja männlichen Kollegen das so mitteilen muss. Aber wenn es wirklich gar nicht geht, dann sage ich einfach so, hey, ich habe Unterleibsschmerzen, würdest du dich für diesen langen Punkt vielleicht einwaschen? Ich meine, das sind 2-3 Tage im Monat, wo wir vielleicht mal Probleme haben und man ein bisschen auf uns achten muss. Ich finde, das geht auf jeden Fall klar. Ich nehme auch immer Buscopan mit zur Arbeit und trage ab und zu an schwierigen Tagen tatsächlich auch Periodenunterwäsche. Ich finde, dafür muss man sich nicht schämen und es gibt inzwischen auch wirklich richtig schöne Periodenunterwäsche. Ja, und dann mein absoluter Pro-Tipp Wärmepflaster. Also wenn ich meine Tage habe, habe ich generell immer krasse Rückenschmerzen. Und das wird natürlich noch schlimmer, dadurch, dass man im OP steht. Letzte Woche war es so, dass ich mit einer Schülerin im OP-Saal war und mit jemandem, der sich nicht für neurochirurgische Operationen einwäscht. Das heißt, ich musste tatsächlich mich einwaschen und eine längere Operation auch stehen. Und da habe ich wieder gemerkt, dass mein Rücken wirklich einfach Schlappi macht. Gerade der untere Rücken tut dann einfach weh und so ein Wärmepflaster ist dann einfach Gold wert. Also eine Frau zu sein ist einfach nicht immer leicht und ich würde auch wirklich sagen, dass wir da zum Beispiel auch wieder benachteiligt sind, aber das ist eben einfach naturgegeben und auch in Ordnung. Ich finde es deswegen aber auch richtig schön, wenn Leute in solchen Situationen auch auf dich achten und das auch irgendwie wahrnehmen, weil ja natürlich, man ist nicht krank, aber das macht ja trotzdem etwas mit dir. Nicht nur von der Stimmung, sondern dir geht's ja dann auch wirklich nicht gut. Und ich habe mich letzte Woche total gefreut, weil mein OP-Manager, meine Arbeitskollegen, die mit mir an dem Tag gearbeitet haben und auch meine Leitung so lieb auf dieses Thema eingegangen sind. Also der OP-Manager hat zum Beispiel gemerkt, dass ich nach Buscopan gesucht habe und der hat mir das dann von einer Station extra geholt und mir in den OP-Saal gebracht. Da habe ich mich sehr gefreut, wirklich richtig lieb. Und ich bin irgendwann zu meiner OP-Leitung und meinte so, hey, wenn es möglich wäre und wir nachmittags gut genug besetzt sind, wäre es ganz toll, wenn du mich auf dem Schirm hast für früher gehen und wenn ich dann früher vom OP-Tisch ausgelöst werden könnte. Und er so, ja klar, kein Problem, ich behalte es im Hinterkopf. Und tatsächlich durfte ich an dem Tag eine Stunde früher gehen und das hat mir echt meinen Tag gerettet, weil mein Rücken so weh tat. Also ich habe mich sehr darüber gefreut. Also ich finde, man kann mit dem Thema eigentlich ziemlich offen umgehen. Periode ist nun mal ein Thema, das uns Frauen beschäftigt und uns in dem Alltag ja dann auch einfach beeinflusst. Ich finde es zum Beispiel auch ganz interessant, dass in manchen Ländern Frauen, ich glaube, 1 bis 2 Tage bezahlt frei bekommen wegen der Periode und weil man halt weiß, dass manche Frauen extreme Schmerzen haben. In anderen Ländern ist das auch möglich, aber dann unbezahlt. Also man kann sozusagen dann unbezahlten Urlaub beantragen für diese paar Tage. Ja, und in Deutschland halt dann eine Krankmeldung. Nächste Frage. Welche Außeneinsätze hattest du in der Ausbildung und welche fandst du am coolsten? Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Außeneinsätze sind. Also in der OTA-Ausbildung durchläuft man halt auch andere Stationen im Krankenhaus, damit man versteht, wie das Krankenhaus so ganz generell arbeitet und funktioniert. Und deswegen hat man Außeneinsätze. Ich war auf Station, ich war in der Notaufnahme, ich war in der Endoskopie. Und weil ich in einem kleineren Krankenhaus gelernt habe, war ich auch in der Gefäßchirurgie und in der Gynäkologie. Und dafür bin ich in ein anderes Krankenhaus gegangen. Von den Außeneinsätzen, die nicht im OP stattgefunden haben, fand ich die Notaufnahme am coolsten. Also das hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn ich damals noch nicht so viel machen durfte. Also ich habe Temperatur gemessen, ich habe Blutdruck gemessen, ein EKG geschrieben und so weiter und so fort. Ich durfte tatsächlich auch Blut abnehmen mit einer Butterfly. Das geht ja eigentlich ziemlich einfach. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe es geliebt. Und das war auch das erste Mal, dass ich mit Patienten halt auch ein bisschen mehr in Kontakt gekommen bin, weil die ja alle wach sind. Und da habe ich auch dann zum ersten Mal mit Patienten so ein bisschen gequatscht und auch mal einen Witz gerissen und so. Es war irgendwie echt schön und auch interessant, weil das halt eine ganz andere Art ist zu arbeiten. Meine Patienten schlafen ja eigentlich die ganze Zeit. Als ich auf Station war, meine Stationseinsätze waren so ein bisschen gesplittet. Ich meine, ich war da auf der allgemeinchirurgischen Station und da habe ich auch eine kleine Storytime für euch mitgebracht. Das war für mich wirklich grenzwertig. Also ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich glaube sogar, das war noch Ende erstes Lehrjahr, Anfang zweites. Ich war auf jeden Fall sehr jung noch. Und ich wurde von einer Schwester in ein Zimmer geschickt, um jemandem die Beine einzucremen. Also sie hat einfach gefragt, so ja, würdest du das machen? Das ist ganz easy. Du musst einfach nur mit dieser Salbe diesen Menschen die Beine eincremen. Und ich war so, ja, hä, klar. Dann bin ich da ins Zimmer und das war ein ISO-Zimmer. Hab mich vermummt und bin dann da rein, hab die Decke hochgemacht und ich war schockiert. Ich habe nicht damit gerechnet und ich wurde nicht darauf vorbereitet. Dieser Mensch hatte eine Erkrankung, die sich Epidermodysplasia ferruciformi nennt. Kurz übersetzt, das ist sowas wie eine Baumkrankheit. Also diese Person hatte einfach keine normale Haut mehr, sondern das sah alles aus wie Baumrinde. Also wirklich schrecklich. Es war ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob es wirklich diese Erkrankung war, weil wie gesagt, ich war am Anfang meiner Lehrzeit, aber ich habe das danach natürlich direkt gegoogelt und es ja, sah aus wie Baumrinde. Und dann habe ich angefangen mit Handschuhen diesen Menschen da einzucremen und dabei ja sind halt auch so ganz viele Stückchen abgebröckelt und so und es war für mich echt eine krasse Herausforderung. Also wirklich, wirklich schlimm. Ich weiß nicht, die Leute, die Grey's Anatomy gesehen haben, die kennen vielleicht auch eine Folge, wo ein Patient gezeigt wird, der diese Erkrankung hat. Auch ganz schlimm und ich glaube auch am Finger oder an den Händen. Und da schneiden sie einen Teil von ja dem betroffenen, befallenen Gebiet ab und dann kommt da eine Spinne raus. Und ich habe die ganze Zeit, während ich diese Beine eingecremt habe, daran gedacht. Und ich habe mir auch so viel Mühe gegeben, also dass man den Ekel nicht in meinem Gesicht sieht, weil mir das auch so leid tat für den Patienten. Ich meine, der kann ja nichts dafür. Also ich meine, das Bett sah jetzt nicht gerade ordentlich aus. Da waren ganz viele Essensreste auch im Bett und es hat generell in dem Zimmer auch extrem gestunken. Aber trotzdem ist das immer noch ein Mensch und ich bin da, um ihn zu pflegen. Aber ja, ich weiß nicht, wie gut ich mein Gesicht im Griff hatte. Das war echt eine ganz schwierige Situation. Das war mein Stationseinsatz und da habe ich dann auch gemerkt, es ist irgendwie total schön, mit Patienten so in den Kontakt zu treten und manchmal hat man ganz, ganz, ganz süße Patienten, gerade so die Omis und Opis. Oh, manche von denen haben echt mein Herz gebrochen, die waren einfach so lieb und die haben sich so gefreut, dass du dir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit nimmst, um dich mit denen zu unterhalten. Und ich weiß nicht, das hat mir echt was gegeben. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt auch wirklich schlimme Patienten. Also Patienten, die sich total daneben benehmen, die vielleicht auch so ein bisschen aggressiv wirken. Ich hatte einmal so eine Erfahrung in der Notaufnahme. Da war ein Mensch, der alkoholisiert war und auch ganz klar unter Drogen stand. Und mit dem war ich irgendwann dann kurz alleine im Zimmer. Der hat irgendwie mit mir gebondet. Ich konnte ganz gut mit dem sprechen. Wir mussten den nämlich erstmal runterbekommen. Der hatte so einen Tobsuchtsanfall und hat da auch mit Sachen irgendwie rumgeschmissen. Und ich hatte aber auch echt Angst vor dem. Und der ist dann irgendwann, der wollte mir dann was privat erzählen, ist er aufgestanden und hat die Zimmertür zugemacht. Und dann war ich wirklich ganz alleine mit dem im Zimmer und die Tür war nicht mal offen. Und da hatte ich richtig Panik. Also ich habe richtig gemerkt, wie so richtig Angst in mir hochgekommen ist. Der hat am Ende nichts gemacht. Das war einfach eine einschüchternde Person. Aber solche Erfahrungen kannst du halt auch mit Patienten haben. Und da muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass meine Patienten eigentlich immer unconscious sind. Also halt, ja, schlafen und wir dann einfach unser Ding machen und übernehmen. Aber so findet ja auch jeder seinen Bereich. Und da muss ich auch einmal ganz kurz Props sagen an die Leute, die in der Notaufnahme, auf Intensiv, auf Station arbeiten. Okay, auf Intensiv hat man natürlich auch oft intubierte Patienten, aber natürlich auch Wache. Und ich finde das wirklich krass. Hut ab, dass ihr das so könnt. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. So, das nächste Thema geht so ein bisschen ins Fachliche. Und zwar wurde ich gefragt, ob wir OP-Tische nach Gefühl richten oder nach Anweisung. Wir richten unsere Tische nicht einfach so nach Gefühl. Also jeder macht es natürlich ein bisschen anders und hat so seinen eigenen Standard. Aber es gibt eine Anweisung bzw. es gibt einen Hausstandard, der meistens auch niedergeschrieben ist oder mit einem Bild festgehalten ist und auch in einem Ordner, den man nachlesen kann oder nachschauen kann, wie der Standard da aussieht. Gerade für Schüler ist das total hilfreich und daran sollte man sich schon halten. Der Grund dafür ist, dass wenn wir zur Pause ausgelöst werden und jemand anders unseren Tisch übernehmen muss, dann muss der ja auch damit klarkommen. Und wenn man dann erstmal anfängt, alles rumzurücken oder Instrumente zu suchen und da ist vielleicht auch gerade dann irgendwie eine Situation, wo man sich konzentrieren muss und ja einfach seinen Fokus bei der Operation haben sollte, dann ist das total unpassend. Die nächste Frage ist es schwierig, OTA zu sein, besonders als Frau? Ich finde, Unser Job hat ganz viele tolle Seiten und ganz viele negative Seiten. Und der Job der OTA ist ein Knochenjob, das sage ich euch. Also ihr könnt da nicht damit rechnen, dass ihr ja chillen könnt bei der Arbeit und es ist alles entspannt. Kommt manchmal vor, ist aber eher eine Seltenheit. Und ich finde, einer der schwierigsten Sachen in unserem Beruf sind, dass wir halt ständig eine OP-Maske tragen und dass wir so lange stehen müssen teilweise. Also wenn du einen langen Eingriff hast, dann stehst du schon mal 6 Stunden am OP-Tisch und dabei bewegt man sich nicht viel. Versucht das mal zu Hause, wenn ihr Bock habt, euch einfach mal 6 Stunden auf eine Stelle zu stellen. Vielleicht macht ihr euch einen Film an und schaut mal, ab wann eure Beine müde werden. An dieser Stelle kann ich auch jedem nur empfehlen, Kompressionsstrümpfe bei der Arbeit zu tragen, wenn man so lange steht. Also mir hat das damals wirklich meine Beine gerettet. Es war einfach ein ganz anderes Gefühl. Meine Beine waren nicht mehr so schwer, nicht mehr so voll mit Wassereinlagerung. Weiß nicht, es war einfach ein richtiger Gamechanger. Und ich würde sagen, das ist so die größte Schwierigkeit, gerade auch als Frau, weil als Frauen tendieren wir schneller zu Thrombose, zu Wassereinlagerungen, zu Ödemen in den Beinen. Das sind alles eher so Frauenkrankheiten, würde ich sagen. Und auch die Rückenschmerzen haben Frauen häufig mehr als Männer. Deswegen achtet auf euch und tragt die Kompressionsstrümpfe. Ich kann auch einfach nur noch mal sagen, wenn ihr wirklich so Rückenschmerzen habt, gerade wenn ihr eure Periode habt, dann Wärmepflaster auf den Rücken und dann geht das auch alles irgendwie. So, und ich habe das Thema schon angerissen, aber sind Kompressionsstrümpfe sinnvoll oder ab wann sind sie sinnvoll? Das war die nächste Frage. Also, Kompressionsstrümpfe sind sinnvoll ab dem Moment, wo man halt einen Beruf ausübt, in dem man lange stehen muss, vor allem auf einem Fleck, weil man dann die Muskelpumpe nicht bewegt und die Venen dadurch halt noch weniger Unterstützung haben, weil die Muskelpumpe regt die Venen auch dazu an, das Blut wieder von unten nach oben zu befördern. Und wenn das nicht stattfindet, dann haben sie es einfach schwierig. Also Venen haben Venenklappen. Das arterielle Blut wird ja durch unseren Körper gepumpt. Nach unten eigentlich, in die Periphere. Und die Venen haben dann die Arbeit, dass sie es wieder hochpumpen müssen. Das geht ja eigentlich gegen die Schwerkraft und auch gegen den Flussstrom. Und dafür gibt es eben diese Klappen. Und sobald das Blut diese Schwelle erreicht hat, kann das Blut auch nicht mehr wieder zurückfließen. Außer natürlich, eure Venenklappen sind kaputt und eure Venen generell, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Und genau deswegen tragen wir letzten Endes dann auch die Kompressionsstrümpfe im OP. Also Ursachen für Schäden von Venenklappen und Venen generell sind zum Beispiel chronische Venenschwäche. Das haben manche Menschen einfach. Krampfadern, Thrombose. Und das sind Dinge, die wir durch unseren Job zum Beispiel schneller bekommen bzw. gefährdeter sind als andere Menschen. Und dann natürlich Alterungsprozesse und auch genetische Faktoren. Also genau aus diesem Grund lohnt es sich, die eigenen Venen zu unterstützen durch zum Beispiel Kompressionsstrümpfe. Ich habe lange in der Gefäßchirurgie gearbeitet. Man sieht da Sachen, das will man einfach nicht. Deswegen Leute, bitte hört zum Beispiel auch auf mit dem Rauchen. Es macht keinen Sinn, es stinkt, es ist teuer und es ist extremst gesundheitsschädigend. Nicht nur für eure Gefäße, obwohl ich muss sagen, die meisten Gefäßpatienten sind natürlich Raucher. Rauchen wird eigentlich immer als Risikofaktor für egal welche Erkrankung mit aufgezählt, gerade auch bei Krebs. Also lasst es einfach bleiben. So, jetzt habe ich einmal kurz Moralapostel gespielt, damit ist jetzt Schluss. Aber wir reden jetzt nochmal über die Kompressionsstrümpfe. Und zwar könnt ihr die gerade in meinem Job, wo man zum Beispiel lange steht und die Muskelpumpe nicht aktiviert, am besten ausmessen lassen. Dafür geht ihr einmal zum Hausarzt, besorgt euch ein Rezept. Mit diesem Rezept geht ihr dann zur Apotheke oder zu einem Sanitätshaus und lasst eure Beine ausmessen. Nach ungefähr einer Woche müssten die Kompressionsstrümpfe dann auch fertig sein. Die kann man dann da abholen und das Ganze kostet ungefähr 20 Euro. Also das ist dann eure Eigenbeteiligung an der ganzen Sache. Für Menschen, die viel sitzen oder viel stehen, aber dabei auch sehr viel Bewegung haben, lohnt es sich vielleicht einfach nur, Kompressionsstrümpfe Klasse 1 zu besorgen. Dafür braucht ihr kein Rezept. Strümpfe der Klasse 1 findet ihr eigentlich in sämtlichen Online-Shops. Guckt euch das einfach mal an, da gibt es auch richtig süße Motive. Für mich war das ein absoluter Gamechanger. Ich fühle mich ganz anders nach der Arbeit, wenn ich Kompressionsstrümpfe getragen habe, im Gegensatz zu, wenn ich sie nicht anhatte. Die allerletzte Frage für heute war, ob wir auch mal Gastauftritte machen, also zum Beispiel von Ärzten oder Kollegen von Station, Notaufnahme, Intensiv Und ich glaube, Katrin und ich haben da beide richtig Lust drauf. Wir möchten natürlich erstmal selber so in dieses ganze Podcast-Thema überhaupt erstmal reinkommen, ankommen und auch lernen, wie wir erstmal besser miteinander sprechen. Heute war übrigens auch total ungewohnt für mich. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Wie gesagt, meine Stimme ist auch nicht auf der Höhe. Katrin ist nicht da. Wir sind verspätet. Alles ist ein bisschen anders. Ist ja auch der vierte Podcast. Also in Japan ist 4 eine Unglückszahl. Ich weiß noch, ich glaube, meine Oma hat da echt sehr doll dran geglaubt. Nächste Woche kommt Folge 5 pünktlich und hoffentlich auch zu zweit. Also ich hoffe wirklich, Katrin geht es ganz schnell wieder besser. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank auch nochmal an das ganze positive Feedback. Ihr schreibt mir ganz oft und ich kriege so unglaublich liebe Nachrichten. Wirklich, wir lesen uns eigentlich alles durch und nehmen das mit und wir freuen uns über jede positive Nachricht. Wir freuen uns aber auch über jede negative Nachricht. Also konstruktive Kritik ist immer toll, weil dann wissen wir auch so, hey, okay, ja, das sollten wir vielleicht mal ändern. Zum Beispiel wurde jetzt mir häufiger geschrieben, dass ich das S sehr extrem betone. Ich habe das mitgenommen. Das hat mich auch erstmal ein bisschen getroffen, weil ich mache das nicht mit Absicht. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich rede. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich deswegen zur Logopädie gehe. Aber ich glaube, das überspannt ein bisschen den Bogen, weil mich persönlich stört es nicht im Privatleben. Ich werde jetzt darauf achten, dass ich das ein bisschen weicher ausspreche und hier gerade im Podcast nicht so extrem mache. Und ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Und ja, ich freue mich ganz doll auf Folge Nummer 5, wenn wir wieder zu zweit hier sitzen. Macht's gut!
Das war's mit Saalgeflüster für heute.
Wenn es euch gefallen hat, sagt's weiter. Wenn nicht, dann sagt uns gerne warum. Und denkt daran, was im OP passiert, bleibt meistens nicht da. Bis nächste Woche!